Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Für die heutige Folge habe ich mich nach Essen begeben. Mein Navi meinte, hier rechts abbiegen in den Privatweg. Habe ich natürlich getan. Den Schotterweg leicht abschüssig runter, dann rechts abbiegen und bis auf den letzten Hof gefahren. Ein Künstlerhof. Skulpturen im Garten, bunte Keramik vor der Tür. Habe ich die Werkstatt betreten. Eine Erinnerung an schöne Zeiten. Keramik auf dem Tisch. Glasur daneben, aufgeräumt. Ein bisschen habe ich geschaut, ob vielleicht der Pumuckl an der Glasur hängen geblieben ist. Der hätte sich hier auf jeden Fall wohlgefühlt. Dort habe ich Gudrun Quinke getroffen. Eine echte Powerfrau. 40 Jahre selbstständig, 2 Lehren, 2 Meistertitel und vieles mehr. Im Podcast berichtet sie, wie sie sich bereits in den 70ern gegen die Männer behaupten musste, dass sie Tradition gut findet, aber nur, wenn man auch die moderne Technik verwendet und warum sie weiterhin offen für Neues bleibt. Ja, ich bin heute zu Gast in Essen bei Gudrun Quinke. Hallo Gudrun.
Hallo, grüß dich Andreas.
Ich habe mal ein bisschen in deiner Vita geblättert und also das ist ja schon vieles, was du da gemacht hast. Magst du dich mal vorstellen für die, die dich noch nicht kennen?
Also mein Name ist Gudrun Quinke, ich bin eine Keramikmeisterin und eine Ofenbaumeisterin. Und ich habe meinen Betrieb jetzt im letzten Jahr 40 Jahre gefeiert und ich habe mit 27 oder 28 angefangen, nachdem ich in meiner Generation in der Familie, ich habe mir das heute nochmal überlegt, warum ich eigentlich im Handwerk gelandet bin. Ich bin die Einzige, die tatsächlich kein Abitur hat in meiner Generation,
okay. Weil
ich, mich haben sie wieder von der Schule runtergeholt, wo ich mich angemeldet hatte, aber egal. Also das bewirkte letztendlich, dass ich eine Keramikerlehre gemacht habe. Ja. Ich habe die mit 16 dann angefangen und bin bei einem Künstler-Ehepaar in Witten gelandet, die okay. Eben nicht nur Ofenbau oder sonst was gemacht haben, sondern das war tatsächlich ein Künstlerladen. Wir haben viel Wandgestaltungen gemacht. Okay. Wir haben das erste Jahr, glaube ich, Ladenbau mit Styropor und Plastik gemacht. Meine Latzhose, die ich hatte im ersten Lehrjahr, die konnte am Ende in die Ecke stellen, weil die okay. So voll mit Epoxidharz war.
Oh.
Und dann habe ich da meine Keramikerlehre. Also ich glaube, es gab in dieser Zeit ein Jahr vielleicht oder anderthalb Keramik und anderthalb Jahre irgendwas anderes. Also okay. Kunststoff, Beton, wir haben alles Mögliche gemacht. Also, und das war für mich auf jeden Fall der Ansporn, dass mir das wirklich Spaß gemacht hat. Es war ein Betrieb, der hat dem so unterschiedliche Sachen gemacht. Und wir wurden dann als Mitarbeiter, wir waren, ich glaube, 6 Typen und ich war übrigens auch noch eine sehr schöne Anekdote, Frauen in Männerberufen oder in Männerwerkstätten. Das war tatsächlich, dass ich vom Altgesellen oder von dem Mitarbeiter angesprochen würde, also wie im klassischen Buch, ich möge doch, weil ich ja eine Frau bin, tatsächlich das Klo putzen. Wo
Nein.
ich dann gedacht habe, geht's noch? Und habe dann gesagt, nee, mache ich nicht, weil das waren mit Verlaub dann auch alles Stehpisser. unangenehm. Okay. Also, ja. Und ich musste mich wirklich erwehren, als Mädchen deren Klo zu putzen. Nee. Und ich bin dann tatsächlich hinterher zur Chefin gegangen, also das war der Lechnerhof, und bin hinterher zu Christel Lechner gegangen und habe gesagt, das mache ich nicht, das ist eine Frechheit. Also hätte ich nicht so eine große Klappe gehabt, okay, oder so viel Durchsetzungsvermögen, wahrscheinlich hätte ich deren Klo geputzt.
Ja, das musst du sich also, ja mit 16 dann auch schon entsprechend behaupten, oder?
Es war aber wirklich wie im Bilderbuch. Also ich habe mich da durchgesetzt, ich habe nicht das Klo geputzt, also ja, nur wenn okay, ich dran war.
Ja.
Und
das war dann so ein richtiger, also ihr habt alles nur künstlerisch.
Es war, wir haben, also unser Chef, der Peter Lechner, war eigentlich ein Gestalter, Künstler, also das war gar nicht, war ziemlich ambivalent, was okay, er gemacht hat. Cool. Er hat für die Stadt Witten die Räume entwickelt mit einem Architekten zusammen. Und das Tolle, wir haben dann in Betonbrunnen gegossen, wir haben mit Kunststoff gearbeitet, wir haben bei Dela, das war in Frönnenberg, eine Yachtwerft, da wurden dann Kieselsteine gebaut, und also es war eine wirklich, das war eine spannende Zeit.
Weißt du noch, wie du da hingekommen bist, wie du auf die Idee gekommen bist, das zu
ja,
machen?
Ja, ganz einfach, weil ich von diesem Westfalen-Kolleg, wo ich eigentlich hin wollte, ne, ohne allerdings die Begutachtung meines Direktors, da hat er gemerkt, ich habe mich still und heimlich da angemeldet, wurde auch genommen, weil nämlich eine Tante von mir da Konrektorin war, und die haben dann bei uns an der Schule angerufen, dann hat er mich oben aus der 10. Klasse rausgeholt, hat mich geschreiend von oben bis unten begleitet und hat gesagt, Kinder von Akademikern, alter Sozi, Kinder von Akademikern müssen nicht studieren. Damit hat er mir diese Möglichkeit genommen. Vielleicht hätte ich es ja auch nicht geschafft.
Okay.
Aber auf jeden Fall.
Wahnsinn.
Und dann musste ich innerhalb von 3-4 Wochen mir eine Lehrstelle suchen.
Ja.
Und dann hatte ich eine Englischlehrerin, die mir gesagt hat, ich sollte mich doch mal da vorstellen.
Okay.
Das könnte sie sich so. Und dann bin ich da hingefahren, dann hatten die aber schon einen Lehrling. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, ne? Also 7 Kilometer bergauf. Ja. Dann bin ich da 7-mal gewesen. Mit meinem Vater, mit meiner Tante, die, von der ich die Werkstatt übernommen habe, alleine. Und nach 7 Malen hat er mich dann endlich genommen. Also, der wollte mich gar nicht. Aber ich muss wirklich sagen, das war eine schöne Zeit, war eine harte Zeit, war auch nicht ganz einfach. Aber ich habe da gute Erinnerungen, wahrscheinlich vergisst man auch die schlechten.
Ja, zum Teil.
Aber es war eine schöne Zeit. Ich habe hinterher auch noch immer wieder, so wie du erzählt hast von deinem Azubi, immer mal wieder dort gearbeitet über eine Zeit.
Ja.
Und wir haben eben auch, da geht es nämlich auch in den Ofenbau, wir haben mit einem Kaminbauer, der eigentlich Maurer war, haben wir der hat die Kamine für uns gebaut.
Okay. Ja.
Und mit dem bin ich dann auch mit. Also wir wurden dann als Lehrlinge schon dem beigestellt und da haben wir dann Baustellenerfahrung gesammelt. Also ich war schon viel auf Baustellen.
Wahnsinn.
Und da gibt es dann immer so Sachen, so, also eigentlich ein Unding. Ne? Ich bin dann in Witten in der Kälte draußen, haben wir da diese Betonbrunnen dann aufgebaut mit noch einer Maurerfirma.
Ja.
Und dann war ich mit denen zusammen und dann hat einer von den Burschen, der hat tatsächlich, ich hatte so eine grüne, dicke, fette Lohnjacke, klappt die auf in den Fensterladen und sagt, ey Jungs, wir haben Mädchen an Bord. Und da war dann, ne, die war, das, ab da sollte ich dann nicht mehr so viel tragen. Also ich wurde in so einen Schongang eingeflockt. Das habe ich aber dann nicht zugelassen, weil das war mir zu blöd.
Okay.
Also, ne, das war. Zu der Zeit war das total ungewöhnlich. Das war 1974, 75, so in der Zeit.
Ja. Du hast dann, nachdem du die Lehre als Keramikerin gemacht hast, noch eine als Stahlbauschlosserin gemacht?
Also, ich habe ja noch 2 Brüder und nur eine Schwester, aber mein älterer Bruder und mein kleinerer Bruder, die haben beide eine Maschinenschlosserlehre gemacht.
Okay.
Und die konnten schweißen. Und dann hatten wir bei uns im Haus zu Hause auch Wohngemeinschaften. Da war unter anderem unser alter Kumpel mittlerweile Klaus Meier dabei und der hat seine Autos immer repariert und wir haben das dann auch gemacht.
Ja.
Und ich habe meine Enten dann geschweißt, aber ich wollte das auch können.
Okay.
Und dann gab es so ein Programm vom Arbeitsamt, Mädchen in Frau, in Männerberufen. So, und dann haben die gesagt, ob ich denn nicht gerne da mitmachen wollte, weil die suchten Leute, die auch das schaffen.
Ja.
Ne, die auch nicht auf der Hälfte wieder aufhören. Also ja. Wir hatten da, das war Entwetter, auf D-Mach, so hieß das, ne? Okay. Wo arbeitest du denn? Auf Reme oder auf D-Mach? So, ich war aber auf D-Mach in so einem Fortbildungskurs und wir hatten da so eine wilde Truppe, eine Friseurin, die sich immer mit dem Hub 3 von einer Pfeile 250 mm lang ihre Fingernägel auf der Werkbank gefeilt hat, ne? Also drapiert als Friseurin, die war, und dann hatte die rote Fingernägel und saß da mit diesem Hub 3 und feilte sich die Fingernägel. Dann hatten wir noch jemanden, ich glaube, der kam aus dem Knast, der konnte unheimlich gut Kupfer bearbeiten, weil die immer so Kupfertore gedengelt haben. Und dann sollte ich aber nicht Stahlbauschlosserin werden, das habe ich aber verhindert, weil ich wollte gerne mal, ich wollte ja schweißen und mit solchen Sachen arbeiten, habe ich auch geschafft. Und man wird ja in so einem Werk von einer Abteilung in die nächste Abteilung gesetzt, ne? Und die, also die einzigen Frauen sind ja die, die aus dem Büro kommen, die Kranführerinnen, und die, die eigentlich in der Montage sind, gibt's ganz wenige und die, die gelernt haben, auch nicht. Also man musste sich auch in diesem Betrieb durchsetzen. Das heißt, ich kam ja eigentlich aus so einem Bildungsbürgertum und war eigentlich nicht so wirklich auf diese Sprücheklopfe ausgerichtet. Also da gab es schon Sprüche, da hast du aber gedacht, oh Gottes Willen, was sagen die dann? Aber so nach anderthalb Jahren kannst du dann auch schon kontern. Und wenn man das nicht gelernt hat in so einer Bude, dann, also da geht man garantiert unter.
Ja, das glaube ich sofort.
So, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich halt hinterher wieder im Ofenbau auf dem Lechnerhof gearbeitet. Ja. Ich habe aber auch tatsächlich zwischendurch mal ein paar Monate in der Töpferei gearbeitet.
Okay.
Hat mir, habe ich gekonnt, aber das war nicht so mein Ding.
Das ist dann zu maschinell oder?
Nee, war handgedreht alles, aber also wenn du in der Töpferei sitzt, dann sitzt du ja den ganzen Tag da auf deiner Töpferscheibe und kommst mit dem Hintern nicht woanders hin oder glasiert. Also mir war das einfach, mir hat das nicht so richtig, also war nicht mein Ding. Obwohl ich, als ich hinterher die Werkstatt übernommen habe von meiner Tante, das war ja hier eigentlich eine Töpferei, haben wir die Töpferei, solange meine Großmutter lebte und die auch bemalt hat, haben wir die weiterlaufen lassen.
Ja.
Also ich hatte immer hier im Betrieb eine Töpferin, zeitweise oder mal über Monate oder wie auch immer, damit wir das Geschirr machen konnten, weil meine Großmutter das bemalt hat.
Okay.
Aber nicht mein Ding.
Okay. Ja, du hast dann 83, hast du einen Meister in Keramik gemacht.
Genau, ich bin dann nach Landshut gegangen und habe da meine Meisterprüfung. Also Landshut ist nicht wie zum Beispiel Straubing oder alle anderen Kurse, ist über 2 Jahre.
Okay.
Das heißt, man wird unterrichtet, also es führt zwar auf die Meisterprüfung hin, aber du wirst unterrichtet in Mathematik, in Physik, in Chemie, in Mineralogie, in vielen verschiedenen Bereichen. Und was wir hatten Freihandzeichnen, wir hatten Entwurf, wir hatten auch technisches Zeichnen.
Okay.
Da ist mir übrigens die Ausbildung zum Stahlbauschlosser. Also man glaubt gar nicht, wie ich hinterher von dieser Stahlbauschlosser-Ausbildung profitiert habe. Ich konnte zeichnen, also technisches Zeichnen konnte ich oder kann das natürlich. Und davon habe ich unglaublich profitiert, also auch für meine Masterprüfung.
Ja.
Und dann habe ich, also ich kam ja dann nicht direkt aus dem Stahlbau, aber ich kam dann so aus dem Pott. Und meine erste Zeit in Landshut war ja Niederbayern. Erstens habe ich die Leute nicht verstanden. Ja, ne, also so die Umgegend. Und die Keramiker sind ja eher so ein bisschen, ja, vielleicht nicht esoterisch, aber sind schon eher auf diesem, sich mit Dingen, mit Kunst oder mit Formen auseinanderzusetzen. Da war dann Bernard Leach und ein japanischer Künstler, das waren so die Oberkoryphäen.
Okay.
Und ich dazwischen, Ich habe mir eigentlich die ersten 3 Monate habe ich gedacht, ich bin hier völlig falsch. Was sind denn das wohl für Verrückte, ne? Also oder für Esoteriker, was auch immer.
Ja.
Und dann habe ich ja viele eben nicht verstanden, weil die haben ja niederbayerisch gesprochen.
Ja.
Und aber so nach 3 Monaten und ich habe dann auch natürlich immer ein Spruchauflager, so wie man das im Pott hat, damit können Süddeutsche nun mal nichts anfangen. Also null.
Sind die nicht gewohnt, ja.
Ist, geht nicht. Also wir, da sind wirklich echt 2 Welten aufeinander getroffen, aber so nach 3, 4 Monaten ging das eigentlich.
Ja.
Und was mir sehr geholfen hat in Süddeutschland oder da in Landshut, ich bin ja Jägerin und zu damals habe ich sehr viel Jagdhorn auch gespielt und ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt in diesem Landstrich wohne, ich muss jetzt unbedingt in die Jagdhornbläsergruppe und
okay.
Dann bin ich in die Jagdhornbläsergruppe eingetreten. Ich wurde dann auch genommen
ja.
Und habe diese ganzen, ich war ja insgesamt 3,5 Jahre in Landshut und habe da auch immer mein Jagdhorn gespielt und das war einfach auch mit den Menschen, die da zu Hause sind, wirklich eine sehr schöne Zeit.
Cool.
Also ich habe mich auch nicht gemobbt gefühlt.
Ja, ja. Gab es eine Alternative auch hier oder gab es diese Schule nur in Landshut?
Es gibt für die Meisterprüfung eigentlich im Westerwald eine Schule, aber Landshut ist eben, die hat diese umfassende Ausbildung.
Ah, okay.
Heute braucht man ja eigentlich keine Meisterprüfung mehr zu machen. Mhm. Aber diese 2 Jahre in Landshut, die sind schon sehr umfassend in der Ausbildung.
Ja, ja.
Und so habe ich das auch ausgesucht und ich wollte ja keine, ich wollte keine Kunst machen. Ich wollte in die Gestaltung und das ist eigentlich eher die Schule.
Okay.
Wobei in Landshut die Töpfer mehr Möglichkeiten hatten als ich. Also wir haben in der Töpferei bei zweites oder drittes Gesellenjahr angefangen. Ich konnte eigentlich überhaupt nicht richtig drehen. Ich habe das ja nicht leiden mögen, das Drehen.
Ja.
Und musste dann meine Meisterkuch auf 50 Zentimeter drehen. Das war schon echt ein Angang, aber wir haben in der Baukeramik bei null eigentlich angefangen.
Okay.
Und das fand ich ziemlich unfair.
Ja.
Naja, also auf jeden Fall habe ich meine Meisterprüfung in Landshut gemacht, indem ich, man muss ja ein bisschen clever sein, heute nach 40 Jahren kann man das ja sagen, also ich habe meine 6 Krüge in der Geschwindigkeit gar nicht drehen können, aber meine Nachbarinnen und Nachbarn haben mir wohlwollend ihre Krüge zur Verfügung auf mein Brett gestellt, keiner
ja.
hat es gesehen. Ich habe, glaube ich, 2 gedreht und ich hatte auch einen Meisterkrug über 50 Zentimeter, den hat mir eine Kollegin gedreht.
Ja.
Also ich hatte immer, ich konnte selber, ich hatte was, aber sicherheitshalber habe ich schon mal von den anderen was mit
okay.
in Kauf genommen. Aber so läuft das einfach.
Ja, man muss ja auch ein bisschen netzwerken. Also ich hatte auch jemanden im Meisterkurs in der Prüfung, der sehr gut schweißen konnte.
Ja, also ja, und dann habe ich die gemacht und dann bin ich, weil ich ja, ich wollte ja, habe ich dann festgestellt, okay, schon in der Meisterprüfung, ich habe mich ja ein bisschen da getummelt, auch auf dem Bau. Ich habe für meinen alten Chef am Wochenende, als ich in Landshut war, Öfen gesetzt. Der hatte tatsächlich in Dorfen habe ich dann für so einen Antiquitätenhändler einen Ofen gebaut und bin dann am Wochenende immer arbeiten gegangen, weil so viele finanzielle Möglichkeiten hatte ich nicht. Und dann habe ich festgestellt, oh, ich brauche doch die Meisterprüfung.
Okay.
Und dann habe ich mich in München bei Dr. Plätzer, das ist ein Ofenbauer gewesen, da
ja.
bin ich dann angenommen worden, obwohl ich ja keine Ausbildung hatte.
Ja.
Und wurde dann einer jungen Frau zugeteilt und wir hatten dann, ne, Sprinter und wir beide.
Okay.
Und dann kamen dann echt so Klamotten, dass wir nach Starnberg auf eine Baustelle und dann haben wir, ne, Klingeling und wir sind hier die Ofenbauerin. Dann hat die Dame dahinter die Tür zugehalten und hat dann gefragt, ja, Mai, wo ist der Mo? Ne, also irgendwie der Mann.
Ja.
Und wir haben, ich glaube, wir haben eine geschlagene Stunde mit dieser Dame
Nein.
verhandelt, weil wir hatten ja kein Handy.
Ja, logisch.
Dann haben wir da versucht, bei ihr anzurufen, den Chef anzurufen. Das hat richtig Theater gegeben, ne? Die wollten Mo.
Ja.
So, hat sie aber nicht gekriegt. Also wir beide haben dann ihren Ofen gebaut. Also das ging dann munter so weiter.
Wahnsinn.
Dass immer dieser Wagen mit den 2 Frauen drauf pro Probleme in die, also wirklich frech.
Wahnsinn, ja.
So, und dann bin ich aber, weil ich von Landshut immer kam, kam bei uns auf der Baustelle der Roland Wroblewski, das ist ein Ofenbauer aus Furt, nahe Landshut, und irgendwann hat er gesagt, warum arbeitest du eigentlich nicht bei mir? Hast du doch viel kürzer. Ja, ja. Okay. Okay. Ne, bin ich nach 3 Monaten aus München dann zu ihm gegangen und habe da noch ein halbes Jahr mit ihm zusammen gearbeitet. Und ich bin morgens mit der Brötchentüte bei denen frühstücken gegangen und dann sind wir auf die Baustelle.
Ja.
Und oft er wieder zurück, dann hat er sich aufs Sofa gehauen und hat gepennt.
Was war denn?
Und ich musste, war dann mit seiner Frau und wir haben dann gespült. Also das waren für ihn, er hat ja gerade angefangen,
ja,
für
ja.
ihn auch sehr lustige Zeiten. Und ich bin da auch oft samstags dann mit ihm auf die Baustelle. Warum er mich genommen hat, ich konnte schweißen, ne? War diese ganze Metallarbeit, ich habe ja gar nicht geahnt, wie viel Metall im Ofenbau ist.
Ja.
Und das hat mir wirklich richtig geholfen.
Logisch.
So, und dann habe ich, also, und in der Meisterprüfung bei den Keramikern, da gab es schon Theater, weil auf der Prüfung war das so, dass ich einen Ofen gemacht habe in Keramik, ganz klar von der Gestaltung, aber ich hatte eine Oberfläche, die geschnitten war, so wie wir das auch einen Ofen noch haben, geschnitten, ohne Sims, ohne alles, also wirklich kubisch aufgebaut. So, und als dann die Prüfung war, das war der ein Keramiker oder Ofenbauer, ich habe keine Ahnung, so ein alter, mal ganz ehrlich, ein alter Sack, der da mit seinem Krückstock durch die Gegend lief und immer zu mir gesagt hat, das wäre kein Kachelofen, der hat ja Core Sims. Dann habe ich gesagt, ja, aber ein Sims ist ja nur wirklich, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Nein, mit dem Core Sims und kein Ofen und das wären ja viel zu große Kacheln und die Oberfläche und eigentlich gehörten ja Schüsselkacheln, weil einer von meinen Schulkollegen, der hat einen tollen Schüsselkachelofen gedreht. Aber nee, wollte ich ja nicht. So,
ja.
Dann habe ich eine Note gekriegt, habe ich hinterher ich glaube eine 4 in Baukeramik, obwohl ich die Beste eigentlich war. Da habe ich mich so geärgert, dass ich mein Zeugnis genommen habe und dann bin ich erstmal nach Regensburg gefahren und habe mich richtig beschwert.
Okay.
Oder eine 3, ich weiß nicht, auf jeden Fall eine schlechte Note in der Baukeramik. Dann habe ich da erstmal einen Aufstand gemacht und habe gesagt, läuft nicht. Weil, ne, da, es gibt keine Vorgabe, was zu bauen ist und meine Keramik ist super, astrein. Ich bin eine Baukeramiker und da will ich eine neue. Ich habe am Ende eine neue andere Note gekriegt, weil ich mich das so geärgert habe.
Ja, zu Recht.
Und ja, und dann habe ich eben nachdem ich beim Roland, dann habe ich mich angemeldet in Straubing und dann haben die gesagt, nö, geht nicht, weil ich habe ja keine Ofenbauer-Gesellenprüfung.
Ja.
Okay, das war dann so, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich erstmal meine ganzen Blätter eingesammelt, ne, mein alter Ofen- oder Kaminbauer hier aus Witten, da habe ich ich musste ja irgendwelche Zertifikate, dass ich darin gearbeitet habe. Also habe ich mit dem Peter Lechner noch verhackstückt, was wir da gemacht haben. Werner Rother hat mir, ne, dann hat der Roland, Dr. Plätzer und wie sie alle hießen. Ne?
Okay.
Also am Ende hatte ich irgendwie, und ich hatte ja eine Gesellenprüfung im Fach, bin ich wieder nach Regensburg gefahren. Hab da mit einem verhandelt und hab gesagt, nö, also ich mach keine dritte Lehre. Also wir haben doch nur wirklich, die Keramiker dürfen ihre eigenen Produkte auch setzen, so war das.
Okay.
Oder ich glaube, so ist das noch.
Ja.
Ich habe eine Stahlbauschlosserlehre und ich habe dann wirklich wie so ein Skatblatt meine ganzen Papiere bei dem auf dem Schreibtisch aus. Dann hat er sich das alles angeguckt und dann hat er, ich bin da ja reingekommen, hatte einen Pelzmantel an, weil meine Ente so kalt war. Und dann, das war der gleiche, wo ich mich vorher schon beschwert war.
Okay.
Und dann bin ich da reingekommen und dann hat er gesagt, was wollen Sie denn schon wieder hier? Also er hat mich erkannt. Ich habe ihn nicht erkannt, aber auf jeden Fall habe ich ihm das dann auf dem Schreibtisch ausgelegt. Dann hat er sich das alles durchgelesen, dann kam noch irgendjemand, die auch gelesen hat und dann hat er diese Blätter alle wieder zusammengewürfelt und hat mir diesen ganzen Stapel gegeben und hat gesagt, ich will sie nie wieder hier sehen. Sie können nach Straubing, aber nie wieder will ich sie hier sehen. Und dann habe ich die Zulassung für Straubing gekriegt.
Ja, ja.
Hätte ich vorher geahnt, wie schwer das für mich werden wird.
Okay.
Ich hatte überhaupt ja null Theorie.
Ja.
Ich habe wirklich null Theorie. Als ich dann gesehen habe, was wir da alle machen müssen, habe ich gedacht, ach du Scheiße. egal, du bist angenommen, du wirst das jetzt hier machen.
Ja.
Und ging.
Okay.
Aber TH Luft, habe ich eine Ahnung?
Ja.
Also, wo ich dann gedacht habe, wie was interessiert mich eine Luftheizung mit Mini-Leitungen oder lauter solche, mich interessiert eigentlich nur der reine Ofenbau.
Ja.
Aber das war die Folge daraus. Also ich habe mich da echt durchkämpfen müssen und ich hatte noch ein Problem, ich hatte nicht so richtig viel Geld, also ich hatte schon Geld, ich habe ein Stipendium für Landshut gekriegt, aber ich wollte hinterher nach ein Jahr weg.
Ja.
Also habe ich immer ganz oft freitags blau gemacht und bin dann mit dem Roland Freitag, Samstag auf die Baustelle und habe da meine Kohle verdient. Also ich musste mich, also die Meisterprüfung war für mich wirklich schwer.
Okay.
Aber ich habe sie geschafft.
Ja.
Also ich habe ich habe nicht die glänzendsten Noten gehabt. Ich hatte schon in der Praxis war ich gut.
Mhm.
Aber die Theorie, also, aber ging.
Ja, ja.
Jo. Und ich habe durchgehalten. Und also dieses ganze Schleifen von Keramik, das war, ich habe echt blutige Hände gehabt.
Okay.
Aber egal, man kann ja Leukoplast drumherum. Völlig wurscht, also ging. Und was ich hinterher auf der Meisterprüfung, war ich in der Praxis gar nicht so schlecht, da habe ich noch den anderen die Klamotten geschweißt,
ja, ja.
Ne, oder Rohre gebogen oder sowas. Ne? Also man hilft sich ja.
Ja,
ja, da hatte ich die Meisterprüfung.
Ja.
Und das war gut so.
Du bist dann, oder bist du vorher oder zwischendurch, bist du auch schon mal in den USA gewesen?
Ich bin danach.
Danach.
Ich wollte, es gibt von mir so einen Bericht, auch in diesem Metallheftchen, da gab es ja immer so Hefte von der D-Mark, wo dann Frauen in Männer berufen und da sage ich schon mit 20, ich mache mich selbstständig.
Okay.
Also war ich 20.
Wusstest du schon?
Wusste ich, weil es gab ja diese Werkstatt von meiner Tante.
Mhm.
Ne? Also diese, wo wir jetzt sind, diese Räumlichkeiten waren ja da, nicht so groß wie jetzt.
Okay.
Aber es war da.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ich werde nie wieder ein Jahr irgendwie wegfahren können. Das wird nicht funktionieren.
Ja, okay.
So, und dann habe ich meine Klamotten genommen und habe die bei meinen Eltern untergestellt, mein Zeug, und habe mich dann wirklich mit Rucksack und einer Idee, dass ich von oben über Kanada dann an der Ostküste bis nach Guatemala, das habe ich dann gemacht. Ich hatte einen Flug, Hinflug und Zurückflug, und dann bin ich in New York angekommen. Ich leide unter Heimweh.
Okay.
Das ist das Schlimmste überhaupt. Ich habe eigentlich nach 3 Tagen gedacht, ich muss jetzt wieder nach Hause. Aber ich habe da auf dem Rockefeller Center einen Typen gesehen, einen Deutschen, der, ne, ich war in der englischen Katastrophe, man hat eigentlich gedacht, Weihnachten bin ich wieder zu Hause, aber war ich doch nicht. Und hab dann mit diesem Typen gesprochen, das ist hinterher mein Steuerberater geworden, der kam nämlich aus Essen.
Ach, gut.
Und eigentlich hat er mich mental gerettet.
Ja.
Und dann bin ich weiter, also ich habe in New York im Ceramic Center, da gab es ja kein Handy.
Nee.
Nichts, kein Google, gar nichts, habe dann einen Riesenschrank durchwühlt mit Adressen von Keramikern. Das durfte ich da.
Okay.
Und es war extrem teuer. Also der Dollar hat 3,40 Mark gekostet. Ich hatte eigentlich 10.000 Mark zur Verfügung.
Mhm.
Und ich habe gedacht, Weihnachten, die Kohle, die ging so weg.
Ja.
Ich bin im April wieder zu Hause.
Okay.
Nee, war ich nicht. Und dann habe ich eigentlich über Greyhound, ich bin mit dem Bus gefahren und über diese, man lernt ja viele kennen in diesen Youth Hosteln, aber ich habe mir immer Keramiker rausgesucht und habe die besucht.
Okay.
Es war extrem schwierig, weil da fuhr ja kein Bus hin, also per Anhalter, oder habe dann in irgendwelchen Coffeeshops nachgefragt, und die Amerikaner sind ja unglaublich offen.
Ja.
Also ich habe öfters so ein Ride gekriegt, wo irgendjemand gesagt hat, ich bring dich dahin.
Ach, okay.
Ich meine, hätte ja auch irgendwie was passieren können.
Ja, davon wollte ich nicht mehr drüber nachdenken, ja.
Gab auch manchmal so Sachen, wo ich echt Ja, aber es gab okay. nie was Schlimmes.
Okay.
Und dann bin ich zu diesen Keramikern hingefahren und zum Teil durfte ich da sein, also gegen Bed and Breakfast, ja. ne, durfte ich dann da arbeiten.
Okay.
Dann habe ich in Ateliers gearbeitet und habe auch in Vermont bei einer Dame, da war ich irgendwie 2 Wochen und habe mit der, war ich in der Werkstatt.
Okay.
War eine schöne Zeit.
Ja.
Einmal hatte ich so einen, der hat Skulpturen gebaut. Dann waren die weg, ich musste auf den Hund aufpassen und kam in den Hot Tube. Durfte da in diesem Holzding draußen in so einem heißen Wasser meine Zeit verbringen und das war cool. Da konntest du ebenerdig dann in den Schnee gucken und man konnte dann die Rentiere da irgendwo rumlaufen sehen. Also schöne Zeit und ich bin bis über Mexiko bis Guatemala und dann bin ich wieder zurück. Aber mein Thema war immer Keramik, Brennöfen, gucken, wo wird irgendwo gearbeitet. So, und dann bin ich wieder nach Hause. Ich hatte leider aus dem Urwald irgendwie so einen Magenwurm, musste leider noch ins Tropeninstitut nach Hamburg 3 Wochen, um da meine Parasiten wieder aus mir rauszukriegen. Und habe dann im September oder im Oktober 85 hier angefangen. Also es gab einen Brennofen, meine Großmutter war da, weil meine Tante auch vorher schon verstorben war. Dann habe ich hier angefangen und habe eben die ersten Aufträge über Freunde, über, weiß der Kuckuck. Und dann hatte ich eine Liaison in den USA und ich habe dann immer Geld verdient. Und bin dann wieder für ein paar Wochen nach New York, um diese Liaison zu besuchen, und aber die hat dann hinterher geendet.
Okay, das ist auch ein weiter Weg, ne?
Ja, also war nett, aber nee. Ja.
War dir denn, also du hast ja gesagt, du warst mit 20, war dir dann schon klar, dass du hier irgendwann den Betrieb übernehmen willst, oder war das nur der Gedanke, dich selbstständig zu machen?
Also doch, den gab's ja dann schon. Ja. Also diesen Betrieb hat's gegeben, und zwar in kleiner.
Ja.
Ne? Wir hatten vorne die Töpferei und dieser Raum war der Ausstellungsraum. Also für eine Töpferei braucht man ja gar nicht so viel Platz.
Ja.
Und ich habe in der ersten Zeit hier mit meiner Großmutter noch quasi Seite an Seite gearbeitet.
Wahnsinn.
Und wir haben dann eigentlich unsere Werkstatt immer weiter vergrößert. Mhm. Ne? Wir haben die Halle dazu gekriegt, die Remise haben wir dazu gekriegt. Irgendwann habe ich den hinteren, den alten Pferdestall dazu gekriegt. Ja. Dann habe ich noch den Tonkeller. Okay. Dann habe ich noch relativ schnell mein Lager hier ein paar Häuser weiter dazu gekriegt. Also es wurde immer größer und unser erster Lehrling, das war ein abgebrochener Student, der hier aufschlug mit seinen Arbeiten und den habe ich dann als Azubi gehabt.
Ja.
Das war mein erster Azubi, der hat übrigens heute eine Werkstatt oben bei Osnabrück, Feuerland.
Okay.
Und die zweite, die ich ausgebildet hat, das war eine junge Frau, eine Punkerin. Zu damaliger Zeit echt Hammer und wir sind dann zusammen auf eine Baustelle, haben einen riesen Ofen gebaut in Witten und dann sind wir da aufgeschlagen und meine Punkerin hatte dann irgendwie gefärbte Haare und irgendwie, weiß nicht, und unsere Bauherrin hat dann 2 Tage lang zu dieser Punkerin erstmal nichts gesagt und als wir dann ein paar Tage da waren, hat sie gemeint, naja, die kommt ja doch irgendwie, die kann sich ja richtig gut benehmen. Also ich gedacht habe, hey, hallo, was ist denn hier?
Mhm.
Aber das war so, ne, das war ja schon ungewöhnlich, dass wir 2 Frauen waren und dann noch so eine Bankerin dazu. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, ey, Eva, also du musst dich auch, also ungewaschen geht gar nichts.
Ja.
Und dann hat sie gemeint, ja, hast du keinen Zugang zu deinen Körpergerüchen? Da habe ich gesagt, nee, aber auf einer Baustelle geht das jetzt mal gar nichts. Und morgen stopfe ich dich ins Wasserfass, wenn du da nicht geduscht kommst und nicht sauber. Und die war unglaublich pragmatisch. Die hat dann, wir haben eine Baustelle auf dem Land gehabt, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Und dann habe ich gesagt, so geht das nicht. Du musst deine Haare entweder... Ja, sie macht das schon. Und dann hat sie ihre Haare blond gefärbt.
Okay.
Nicht mehr grün, blau, rosa, was nicht was. Und kam in einer schwarzen Latzhose. Also, ne, dieser Pragmatismus von der war richtig, der war toll.
Cool.
Ne, die hat das, ja, und dann ist am Ende, haben wir immer uns weiterentwickelt.
Ja.
Also wir haben, als ich die Kinder hatte, bin ich ja auch nicht mehr selber an die Baustelle gegangen. Ich war vorher ja selber immer an der Baustelle. Das war auch hartes Brot, weil ich habe hier in der Werkstatt die Kacheln gemacht und bin dann an die Baustelle und zum Teil bin ich dann abends um 5 von der Baustelle, habe dann nicht geduscht, wenig gegessen, möglichst viel trinken und habe dann irgendwie von 6 bis 9 oder bis 12 manchmal meine Keramik hier gemacht und das war wirklich anstrengend. Und dann habe ich das aber mit den Kindern, wir haben ja 3 Töchter, ne, und die schleppst du dann im Maxi-Cosi auf die Baustelle, Ohrenschützer an, Windeln drüber, damit du da irgendwie zu Rande kommst, weil du kannst ja nicht ein gestilltes Kind permanent irgendwie zu Hause lassen, das geht nicht. Also das war schon hart, aber wir haben dann mit tollen Leuten zusammengearbeitet, da ist der Michael Gremmelmeier, der ist heute auch nach wie vor Ofenbauer. Ich habe mit Klaus Börner zusammengearbeitet, der ist ja leider 2019 verstorben, der war 10 Jahre jünger als ich und also das war schon echt ein Schock. Und ich habe mit Carsten aus Senden gearbeitet, tolle Leute alle. Irgendwann haben wir das drangegeben und haben dann selber hier auch Ofenbauer gehabt. Und für mich war das viel entspannter hinterher, dass wir ja mit unseren eigenen Leuten gearbeitet haben, weil ne, da brauchst du nicht, kriegst einen Anruf, irgendwie bist gerade auf der Baustelle gewesen und dann kriegst du einen Anruf, ja, ich habe keine 4er Platten oder sonst irgendwas, wo du denkst, ey, du Vollpfosten. Das hättest du mir mal vorher sagen können, ich kann doch jetzt nicht irgendwie da wieder über Land und dir deine 4er Platten bringen. Und jetzt ist es entspannter, also wir haben eigentlich bis 31. Januar haben wir 2 Ofenbauer gehabt, eigentlich 3. Ein Azubi, ein Ofenbauer hat uns verlassen oder wir haben uns, dieser Stress mit so vielen Leuten, ich habe irgendwann gedacht, nee, dann mache ich jetzt nicht mehr.
Ja, man muss ja alle bedienen.
Ich möchte einfach nicht diesen Druck immer haben. Am Ende habe ich eine Lohnliste, die alle bezahlt werden muss. Ich muss mir den Stress machen, dass ich alle beschäftige. Ich will es einfach nicht. Ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich kriege die Krise, weil man hat ja auch noch einen Partner. Und wenn es dann schon immer Stress gibt, weil man nicht in Urlaub fahren will, das wirst du auch kennen mit deinem Laden.
Ja, ich habe das irgendwann, am Anfang habe ich das mal so gemacht und mittlerweile machen wir Betriebsferien 3 Wochen zu und fertig, weil dann hat man Ruhe, sonst geht das nicht.
Also, wobei wir das nicht im Sommer können, wir machen schon einigermaßen zu, aber wir haben eben nicht nur Leute, die mit dem Kindergarten oder mit der Schule zu tun haben, die anderen wollen dann anders wegfahren.
Ja, aber das habe ich habe das so durchgezogen. Also ich habe auch Leute, die jetzt keine Kinder haben, aber das weiß jeder. Wir wissen auch, von wann bis wann Betriebsferien sind. Und,
aber meine eigene Familie will nicht in den Betriebsferien fahren. Das gut, ist das eigentlich ist mein Problem. Das ist ganz blöd. Ja, also und jetzt kommen wir eigentlich, also ich habe das Gefühl, ich habe nicht mehr so viel Druck.
Ja.
Aber wir sind noch genug. Also die Lohnliste ist schon so, drauf, dass man immer großen Respekt hat, wenn der 20. kommt.
Aber ich sag mal, das ist mir auch mal so gegangen und ich kenne auch andere Kollegen, wo das ähnlich war, wo man irgendwann gesagt hat, es ist einfach die Arbeit vom Verhältnis her so viel mehr nochmal, dann muss man halt ja wirklich jeden Auftrag irgendwie gucken, dass man den kriegt und ein bisschen lockerer und ein bisschen nicht ganz so viel Druck dahinter ist, glaube ich, dann auch ein bisschen Lebensgefühl.
Ja, ich habe jetzt einfach das Gefühl, Mensch, ich muss nicht immer, wenn irgendwas ist, bis abends um 9 oder so, sondern ich möchte jetzt auch mal ein bisschen Luft holen. Und schauen wir mal, ob Amelie dann am Ende des Jahres sich für uns entscheiden würde. Mal gucken.
Okay. Hast du das denn mal bereut, dich selbstständig zu machen?
Nee. Nie, nein.
Trotz also, der Arbeit und trotz nein, der Kinder dabei?
Nie. Also, mal ganz ehrlich, ich kann mir überhaupt, also der diese Verknüpfung von der Keramik und dem Ofenbau, den Leuten, ne, wir haben ja immer mit Leuten zu tun, immer mit unterschiedlichen Bauherren oder auch unter, sind ja mal oft Pärchen, ne, also hast ja auch manchmal von Damenpärchen dabei oder auch Herrenpärchen. Übrigens, da habe ich noch, also eine wirklich sehr lustige Geschichte.
Das Gespräch mit Gudrun war so interessant, das konnte ich doch nicht abwürgen. Daher gibt es mal wieder zwei Folgen und in 14 Tagen geht es weiter. Das solltet ihr natürlich nicht verpassen. Daher folgen, liken, teilen und wir haben ein Date in 2 Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören.